Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene. Wir sind heute in Mannheim bei den Social Media Marketing Days und vor mir sitzt Thomas Schwenke, Rechtsanwalt. Danke.
Hallo Thorsten, grüß dich.
So, wo bist du aktiv als Rechtsanwalt? Wo sind deine Schnittstellen zu Social Media?
Also eigentlich habe ich angefangen, schwerpunktmäßig in Social Media tätig zu sein, aber das ist schon sehr lange her, das war ungefähr 2010 so die Ecke.
Aber du bist immer noch hier gefragt,
das Speaker. Genau, ich bin ja auch vom Rheinberg Verlag veranstaltet und ich bin deren Autor, deswegen bin ich auch hier. Und ansonsten bin ich an der Schnittstelle, würde ich sagen, Marketing, Datenschutz und KI. An dieser Schnittstelle bin ich tätig mittlerweile. Wobei KI immer mehr Raum einnimmt. Und man muss sagen, dass die Bereiche halt durchmischt sind. Recht hast du überall drin.
So, und genau das ist natürlich das, was mich jetzt auch anspricht, nämlich weniger der Markenschutz. Das ist ein Thema, das wir schon lange haben, das auch ganz wichtig ist, gar keine Frage, aber das Thema KI. Wo sind im Moment aktuelle Fragen rund um die Rechtslage, was KI angeht? Was ist das, was Unternehmen im Moment interessiert und was relevant ist?
Also schwerpunktmäßig ist KI Datenschutz. Das heißt, die meisten Fragen, die ich im Zusammenhang mit KI habe, betreffen den Datenschutz. Dürfen meine Mitarbeiter das einsetzen, weil deren Daten hineinfließen? Wie ist das mit den Daten der Kunden, die in die KI hineinfließen? Und mit der KI kann man auch wunderschön Daten verschneiden, neue Analysen erstellen. Da stellt sich natürlich die Frage, darf ich das machen? Weil ich zum Beispiel die Daten an Netzwerke transferiere, die in den USA sind, die nicht als besonders sicher gelten. Habe ich da überhaupt die Kontrolle? Was ist, wenn ein Kunde kommt und sagt, ich habe mitbekommen, Sie haben meine Daten in die KI eingespeist, löschen Sie sie bitte. Kann ich diese Daten löschen? Das heißt, diese Fragen sind sehr wichtig. Und gerade jetzt aktuell, wenn wir das aufnehmen, jetzt Mai 26, in 2 Monaten kommen die Transparenzpflichten auf uns zu. Das heißt, wie müssen wir KI kennzeichnen? Wir müssen ja Videos kennzeichnen, Bilder kennzeichnen, aber auch Soundaufnahmen. Das heißt, wenn ich das jetzt hier per KI einsprechen würde und gar nicht vor dir säße, was man vielleicht potenziell gar nicht weiß, dann müsstest du das in 2 Monaten kennzeichnen, weil es halt irgendwie eine realistische Aufgabe aussieht. Und das wird halt sehr spannend, weil wir mittlerweile sehr viel mit KI generieren generell, aber noch nicht an die Kennzeichen gewöhnt sind. Und die Bußgelder sind halt so hoch. Wie hoch die sein werden, konkret wissen wir nicht. Aber die Spanne geht je nach Unternehmen bis zu 3% vom Umsatz oder 15 Millionen Euro. Auch wenn das, wie gesagt, Maximalwerte sind, dann kann man das potenziell abmahnen, weil es Irreführung sein wird von Verbrauchern. Und ja, all diese Fragen treiben die Menschen herum und natürlich auch so Hochrisiko-KI, aber das ist gerade, wird durch die EU um ein Jahr nach hinten verschoben, weil man merkt, oh, wir kriegen das verwaltungstechnisch gar nicht hin, die Unternehmen sind noch gar nicht vorbereitet.
Bleiben wir mal bei dem Thema KI-Einsatz, Datenschutz und wie können Daten weitergegeben werden. Die Nutzungssituation ist ja nicht die, dass die Mitarbeitenden privat ChatGPT nutzen, sondern ich habe eine Company-Lizenz von ChatGPT. Nehmen wir mal Stufe 1 der Unternehmen auf dem untersten Level. Ist das okay? Also ChatGPT, OpenAI, ist ein weltweit tätiges Unternehmen und es gibt genug deutsche Unternehmen, die sagen, ja, wir haben eine Company-Lizenz und da ist das alles geregelt. Und wir dürfen jetzt da also natürlich keine personenbezogenen Daten reinstellen, das ist klar. Aber ansonsten dürfen wir hier frei arbeiten und das wird nicht für das Lernen der LLMs benutzt oder sowas. Das ist also unkritisch. Siehst du das genauso unkritisch?
In dem Fall sehe ich es auch unkritisch. Vor allem, wenn Lizenzen benutzt werden, bei denen klargestellt worden ist, dass eben kein Training stattfindet. Das ist nicht bei allen Lizenzen der Fall, aber so wie du es genannt hast, wird das der Fall sein. Dann noch der Punkt Geschäftsgeheimnisse. Das heißt, ich muss auch achten, welche Inhalte hineinfließen, wer auf sie potenziell Zugriff hat. Aber so wie du es beschrieben hast, hätte ich grundsätzlich kein Problem damit. Also wenn wir keine personenbezogenen Daten haben, keine Geschäftsgeheimnisse und vor allem kein Dazulernen und ich die Kontrolle darüber habe, sehe ich das also in Ordnung. Genau. Und auch mit personenbezogenen Daten könnte man durchaus arbeiten, weil auf höheren Lizenzen werden auch Auftragsverarbeitungsverträge angeboten. Das heißt, die Unternehmen verpflichten sich, die Daten nur für die Zwecke der Anfragen und Antworten zu verarbeiten, sie sonst nicht für andere Zwecke zu nutzen, es sei denn, es ist vereinbart. Das heißt, erst man kann auch mit personenbezogenen Daten mit LLMs arbeiten, wenn man das richtig aufzieht.
Gibt es irgendwelche Empfehlungen von dir aus juristischer Sicht, was die KI-Infrastruktur angeht, Wir haben deutsche Anbieter wie N8N, wir haben Anbieter wie Langdoc, mit denen man dann wiederum KI-Agenten bauen kann. Gibt es da irgendwo in dieser technischen Ebene irgendwelche Dinge, wo du sagst, da könnte ein Risiko sein?
Das Risiko, wenn ich unterschiedliche Dienste einsetze, liegt vor allem bei Subunternehmern häufig. Das heißt, ich muss mir angucken, ist das tatsächlich ein KI-Unternehmen, das zum Beispiel ein eigenes Modell hat, das in Europa betrieben wird? Oder ist das sogenannter Wrapper?
Na, die Modelle sind ja meistens die großen Modelle. Aha, und da haben wir in Deutschland, in Europa leider Mistral ist auch nichts. Und
genau, das heißt, diese Wrapper sind de facto nach außen hin ist eine eigene Dienstleistung. Und man muss gucken, was ist im Hintergrund? Wer agiert im Hintergrund? Wie sind diese Subunternehmen eingebunden? Ist es zum Beispiel werden die Daten für Trainingszwecke benutzt, werden sie nicht für Trainingszwecke benutzt? Wo stehen die
Server? Ja, das ist, davon gehe ich jetzt mal aus, dass die Hausaufgaben gemacht sind. Also selbst wenn ich mit N8N arbeite, dann habe ich eine Company-Lizenz von ChatGPT, habe eine Company-Lizenz von Claude, und so weiter.
Also wenn ich mich um die Subunternehmen gekümmert habe, dann ist es ja genauso, als ob ich sie direkt anwenden würde. Das heißt, ich habe zwei Prüfungspunkte. Der Wrapper, also das Unternehmen, das im Front entsteht sozusagen, das muss ich überprüfen. Hat es die Auftragsverarbeitungsverträge mit mir abgeschlossen? Dann muss ich überprüfen, wie ist es mit den Subunternehmern, die die einsetzen, also OpenAI, Anthropic. Haben die entsprechende Verträge überprüfen? Das heißt, ich muss zwei Ebenen prüfen. Das ist der Unterschied. Ein bisschen mehr Arbeit.
Okay. Zurück zur Kennzeichnungspflicht. Klar, da kommt sehr, sehr viel auf uns zu. Wo sind die kritischsten Punkte aus deiner Sicht? Wo werden Unternehmen massiv Fehler machen, beziehungsweise werden Abmahnrisiken eingehen?
Also spannend finde ich es, wird es für News- und Nachrichten-Outlets sein, weil auch KI-Texte, die sich an die Öffentlichkeit richten und für die Öffentlichkeit relevante Informationen bereitstellen, die und mit der KI erstellt werden und nicht redaktionell überprüft worden sind, weil man kann, es gibt ja eine Ausnahme, wenn ich es wirklich überprüfe, also nicht durchwinken, sondern ein Redakteur überprüft die Texte. Wenn das nicht passiert, dann müssen die einzelnen Texte am Anfang immer als KI-Texte gekennzeichnet werden. Und das kann natürlich eine Glaubwürdigkeitsfrage für Outlets sein, die auf diese Art und Weise sehr viel Geld sparen können. Aber gleichzeitig, wenn ich jetzt einen Artikel aufschlage und da steht KI drüber, habe ich wirklich ein Vertrauen, dasselbe Vertrauen, als wenn ich wüsste, dass es von einem Menschen geschrieben worden ist.
Gut, gehen wir davon aus, keiner will das. Also keiner will jetzt wirklich zugeben, dass er KI nutzt, um die Qualität seiner Texte zu verbessern. Das ist ja okay.
Ja.
Sondern weitergehend. Also ich habe 100% automatisiert, aber kennzeichne es nicht. Welches Risiko gehe ich ein?
Da gehst du eben das Risiko ein, dass du ein Bußgeld einfangen kannst. Das Bußgeld wird anhand deiner...
Früher, also es ist ja nicht erkennbar. Aber es ist ja nicht erkennbar. Wie willst du denn nachweisen?
Ach so, das ist immer eine richtige Frage.
Also ich bin natürlich jetzt Anwalt. Also ich bin einer von den bösen Anwälten, die also überlegen, so ein Anwalt, weißt du, der dann sein Geld damit verdient, massenhaft. Also ich habe meinen KI-Bot und der identifiziert wiederum Websites, wo eventuell KI-generierter Text ist. Aber der entscheidende Punkt ist doch, wie kann man das wirklich sicher nachweisen?
Das ist immer die Frage mit dem Kläger und dem Richter. Wie kann man das nachweisen? Also wenn du das für dich alleine machst, wird man es eigentlich kaum machen können. Ich schätze mal, du machst nicht die Fehler, dass du einfach die KI-Texte unvorbereitet so übernimmst mit diesen RM-Dashes und Doppelpunkten. Also man kann ja manches erkennen. Kein einfacher Satz, alles immer schon kompliziert, strukturiert und ordentlich und was für Worte da drin stehen. Das wird man kaum erkennen können, wenn du das vermeidest. Wie man es erkennen kann, ist, in der Regel sind es Mitarbeitende. Das heißt, wenn du Mitarbeitende hast und dich potenziell nicht mit ihnen gut stellst, dann müsstest du potenziell damit rechnen, dass das nach außen gerät. Das heißt, für die Einzelkämpfer wird das, denke ich, weniger problematisch sein.
Na, ich rede immer von Companies.
Wenn du von Companies redest, dann hast du halt ein schwebendes Risiko. Du kannst es machen. Ich meine, du kannst ja in allen Dingen betrügen. Du kannst dich an die ganze Kennzeichnungspflicht nicht halten und alles Mögliche kannst nicht machen. Hast halt eben dieses Damoklesschwert über dir. Falls es nach außen gerät, dann kann es eben teuer werden. Und im Datenschutz kannst du ja auch massenweise Verstöße beginnen. Du kannst alle Kundendaten hineinführen, dann wird vielleicht niemand überhaupt bemerken. Du kannst ganze Bücher in die KI einspeisen, ohne dass man saft, wird man vielleicht auch nicht bemerken. bis man es bemerkt. Aber natürlich ist eine Nachweisfrage.
Okay, aber eine große Abmahnwelle ist nicht zu erwarten. Das heißt also, dass ich diesen Prozess, was ja früher geschehen ist, dass Menschen über Impressi gegangen sind, über Datenschutzerklärungen gegangen sind, also nicht Menschen, sondern auch damals schon Maschinen, die das indiziert haben, so eine Welle ist nicht unbedingt zu befürchten, nach dem Kenntnisstand, den wir heute haben.
Ich denke nicht, dass eine Abmahnwelle in dem Fall zu befürchten ist, weil diese Abmahnwellen beruhten daraus, dass man diese Fehler ganz offen sah.
Eben, man sieht es ganz deutlich.
Deswegen sind ja die Bußgelder so hoch, weil das weiß der Gesetzgeber, dass man viele Dinge nicht erkennt. Und deswegen sagt er, aber wenn wir es erkennen, dann wird es besonders teuer. Das heißt, Sie wissen, die Wahrscheinlichkeit der Entdeckung, Wahrscheinlichkeit, dass ich entdeckt werde, ist gering, aber die Höhe des Schadens, den ich dann habe, ist sehr hoch. Das bedeutet, bei meiner Schadensrechnung, da berechnet man immer die Schadenswahrscheinlichkeit und Schadenshöhe oder Risikowahrscheinlichkeit, Risikohöhe. Und hier hat man die Höhe halt hochgesetzt, um die geringe Wahrscheinlichkeit auszugleichen.
Gibt sonst noch Punkte, wo du sagst, da das sind im Moment akute Themen beim Thema Rechtslage, entweder rund um KI oder um das Internet oder das Social Web im Allgemeinen?
Also was ich so gut wie in jedem Unternehmen beobachte, ist, dass Mitarbeitende häufig AI einsetzen, ohne dass der Arbeitgeber das weiß oder in Fällen weiß. Das ist tatsächlich ein Klassiker, der sich weiterhin fortsetzt. Es ist nun mal sehr leicht, eine KI einzusetzen und sich damit Arbeit zu ersparen. Aber Mitarbeitende sind erstmal zu einer persönlichen Leistung verpflichtet. Sie müssen bei jedem Tool, auch für eine Rechtschreibkorrektur, fragen, ob sie das einsetzen dürfen. Und das findet häufig nicht statt. Und das Problem passiert dann, wenn Arbeitgeber darauf nicht achten und dann E-Mails zum Beispiel per KI beantwortet werden und dann fließen halt die Daten dort hinein. Und Arbeitende wissen vielleicht nicht, dass sie das aushacken können, dass es nicht für Trainingszwecke geht, oder die nutzen halt offene Dienste. Fast alle offenen, kostenlosen Dienste, muss man davon ausgehen, da bezahle ich mit diesen Daten, die ich hineinspeise. Und das ist ein Klassiker, würde ich sagen, dass, wenn ich von Risiken ausgehe, dann würde ich ja so 90% ansetzen, weil da passieren die meisten Fehler.
Also ich vereinfache mal etwas. Es gibt so viele tolle Helferlein und kleine Einzelmännchen, dass die Versuchung für Mitarbeitende sehr, sehr groß ist, irgendwelche dieser Einzelmännchen für sich persönlich einzusetzen, um die eigene berufliche Leistung zu erhöhen. Aber dieses Doping ist unter Strafe und die Arbeitgeber müssen jetzt wirklich ganz klar schulen und auf die Gefahr aufmerksam machen.
Ja, auf jeden Fall schulen und verbieten.
Also, ja, klar,
verbiete ich sowieso. Das soll ich sagen, als ob ich KI verbieten möchte. Nein, aber das Prinzip ist, verbiete und erlaube. Verbiete per se, ohne Erlaubnis KI-Tools einzusetzen, und erlaube bestimmte KI-Tools. Und wie du es richtig sagst, man ist verpflichtet. Es gibt ja eine Pflicht zu KI-Kompetenz. Die ist zwar nicht selbst bußgeldbewehrt. Da kommt jetzt keine Behörde und prüft die Mitarbeitenden ab. Sollte aber was passieren, dann wird geprüft, waren die Mitarbeitenden geschult. Weil wenn sie nicht geschult waren, wenn sie nicht instruiert waren, dann kannst du davon ausgehen, dass es als Maßstab zum Beispiel bei der Bußgeldberechnung angesetzt wird, weil dann man sagen wird, ihr habt es unterlassen, die Mitarbeitenden darauf vorzubereiten. Das heißt, die Fehler, die gemacht haben, die habt ihr euch zurechnen lassen. Und Geschäftsführerhaftung kommt ja noch dazu. Ein Geschäftsführer ist verpflichtet oder Geschäftsführerin, für eine nötige Compliance, also Beachtung der gesetzlichen Vorgaben zu sorgen. Und wenn die das nicht gemacht haben, wenn sie nicht dafür gesorgt haben, dass entsprechende Schulungs-, Instruktionsprozesse, KI-Richtlinien eingeführt werden, dann haften sie persönlich dafür, wenn Fehler passieren, weil sie es eben unterlassen haben, ihren Pflichten nachzukommen.
Das heißt, ähnlich wie mit Mitarbeitenden, die mit personenbezogenen Daten arbeiten, die entsprechend geschult werden müssen, müssen jetzt auch Mitarbeiter darin geschult werden, mit dem Umgang mit KI.
Genau so sieht das aus. Das Prinzip ist ja ähnlich. Beides sind Gesetze, die von der EU kommen, und die Prinzipien wurden entsprechend angewendet. Genau so ist es, ja.
Was nicht heißt, dass Mitarbeitende sicher mit allen Tricks nach wie vor arbeiten werden.
Nur weil es nicht hundertprozentig funktioniert, heißt es nicht, dass man es gleich lassen sollte. Und jetzt nicht nur Mitarbeitende, ich denke auch an viele Selbstständige, die auch KI einsetzen, wenn die beauftragt werden, zum Beispiel Texte zu verfassen oder Grafiken zu erstellen, Videos zu machen. Auf jeden Fall alles, was kreativ ist, besteht das Risiko, dass die beauftragten Personen KI einsetzen, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit aus seiner Sicht, dass sie es machen. Und dann ist auch die Frage, was habe ich dann abgeliefert? Das heißt, wenn ich Auftraggeber bin und ich bekomme von einer beauftragten Person, ich habe sie mit Creatives für Werbung beauftragt, mit irgendwelchen Texten, und ich bekomme die und ich merke, okay, das ist jetzt mit der KI erstellt. Dann habe ich eine Schlechtleistung gehalten. Das ist ein Gewährleistungsfall. Ich muss dafür nicht bezahlen. Ich kann das nochmal verlangen in Menschlicht. Also zeichne es bitte nach, schreib es nochmal bitte neu, du selbst. Deswegen ist es auch wichtig, dass Selbstständige jetzt schon auch Klauseln in die Verträge aufnehmen und offen darauf, damit auf die Auftraggeber zugehen und sagen, du, ich setze KI ein, du kannst es gerne individuell erstellt bekommen haben, aber dann kostet es halt 10-mal so viel. Oder ich setze KI und wir können das innerhalb kürzerer Zeit so erstellen. Aber ich würde von vornherein das sagen, weil wenn es später auffällt, dann wird das problematisch. Und der wesentliche Punkt ist, wenn ich kreative Dinge mit der KI erstelle, darauf gibt es keinen Urheberrechtsschutz. KI-Werke sind nicht urheberrechtlich geschützt. Bedeutet, ich erstelle für dich Werbematerialien und jeder darf sie beliebig nutzen und du kannst nichts dagegen machen. Das heißt, der wesentliche Punkt einer kreativen Leistung, der urheberrechtliche Schutz, ist nicht da. Und das ist ein wesentlicher rechtlicher Mangel und das sind dann Schlechtleistungen.
Abschließend noch ein ganz anderes Thema. Oh. Deine eigene Profession, das heißt also der gesamte juristische Bereich. Was ist deine Einschätzung? Was hat sich schon enorm verändert und was wird sich in Zukunft noch enormer verändern?
Es ändert sich, ich denke, wie in allen Bereichen rapide, auch bei uns. Das heißt, KI-Tools dienen vor allem als Hilfe, zum Beispiel um Texte zu formulieren. Also früher hat man viel Zeit damit verbracht, seine Notizen auszuformulieren. Das kann man jetzt mit der KI gut übernehmen, sodass man zum Beispiel bessere Gutachten, bessere Formulare hat. Sie sind ausführlicher, die sind besser ausgeschrieben. Ob das jetzt tatsächlich rechtlich besser ist, das können wir jetzt dahingestellt lassen. Aber für diejenigen, die es empfangen, für die Mandanten sieht es besser aus. Und da kommt es natürlich auch zu so einem gewissen Hochschaukel. Wenn du jetzt einen Anwalt hast und dieser Anwalt gibt dir wunderschöne Schriftsätze, wunderschöne Formulare, Grafiken und alles wird erklärt. Und dann gehst du zu seinem anderen und bei ihm bekommst du ja nur so einen kurzen Text, den er halt als Mensch verfasst hat. Dann wirst du denken, oh, mein Mann habe ich ein bisschen mehr fürs Geld bekommen. Das ist der Fall. Dann Zugriff, Research, also Suche in Datenbanken, Vorbereitung. Jetzt kommen wir zum Problem mit der Halluzination von Fußnoten und so etwas. Aber da kann die KI auch wunderschön helfen. Und ich merke für mich persönlich, dass ich mich dagegen sträuben muss, weil das Problem ist, ich werde dafür beauftragt, mit meinem Kopf zu denken. Und wenn du von Anfang an Dinge mit einer KI erledigst, dann springt deine Maschine im Kopf gar nicht an. Und wenn ich es mal zusammenfasse, dann sind tatsächlich, ich würde sagen, 90% dessen, was die KI ausspuckt, ist auf hohem Niveau. Das könnte ein Anwalt oder Anwältin könnten das haargenauso machen. Problem ist, bei uns muss es 100%ig sein, sonst fällt es durch. Und wenn man es so macht, man denkt selbst nach, man konzipiert, dann lässt man das von der KI überprüfen und ausformulieren, erspart es viel Arbeit und macht die Dinge auch besser. Und mein Gedanke auch für die Zukunft ist, wenn man als Anwalt nicht die KI einsetzt, begeht man dann vielleicht einen Verstoß, dass man nicht sorgfältig gearbeitet hat, weil die KI häufig auch Dinge findet, die man nicht weiß. Man kann sich auch, wie wir angefangen haben, als Advocatus Diaboli sagen, bitte widerlege das, was ich geschrieben habe. Und dafür ist die KI sehr gut als Sparringspartner, um einen persönlich zu widerlegen oder zu widersprechen. Da kann man viel mit gewinnen. Aber auch hier muss man es entsprechend darlegen und muss man sehr, sehr vorsichtig sein, weil wenn ich mir wirklich die Texte angucke, ich bekomme ja häufig von Mandanten Texte, auch das ist ein Problem. Es kommen Mandanten mit ausformulierten Texten und sagen, hier, ich habe das ja quasi schon für Sie gemacht. Und dann muss man, natürlich, ich kenne das von Kolleginnen und Kollegen, muss man dem Mandanten sagen, du, das wird dann aber teurer, weil mit der KI kann ich selbst arbeiten. Und was ich machen muss, ich muss deinen Text durchgehen, gucken, ob du dort Fehler gemacht hast. Und das ist in der Regel aufwendiger, als wenn ich es selbst mache und es dann vielleicht mit der KI mache. Das heißt, es funktioniert nicht. Und der Punkt kommt auch noch dazu, man wird zugeworfen mit Papier. Und das kann sehr problematisch sein. Stell dir vor, du arbeitest nicht nach Stundenlohn, sondern bekommst einen festen Satz und die sind teilweise nicht häufig, nicht groß. Es kommt auf die Summen an. Und wenn du jetzt irgendwie für 500 Euro vielleicht so einen kleinen Fall hast und da kommen die Gegenseite irgendwie mit 50, 100 Seiten Schriftsatz, weil die KI erstellt er so gerne. Wer soll das lesen? Das kannst du in der Zeit überhaupt nicht lesen. Das geht nicht nur Anwältinnen und Anwälten so, sondern das geht vor allem Richtern und Richterinnen so oder Behörden, Datenschutzbehörden klagen über eine Flut an KI-generierten Beschwerden. Und ich kenne die, ich lese die zum Teil. Es liest sich wunderbar und da denkt man sich am Ende, irgendwas passt nicht. Und dann merkst du, am Anfang wurde so ein absolut dummer Fehler gemacht. Zum Beispiel, es gibt eine Gerichtsentscheidung, die ist Anfang des Jahres gekommen und die KI beruft sich auf einen Stand von vor 2 Monaten. Das ist alles falsch, sieht aber top aus.
Ja. Jetzt mal eine ganz andere Frage. Gibt es sie schon oder wie schätzt du es ein, KI-Agenten für euch? Das heißt, ein spezialisierter KI-Agent nur für juristische Aufgaben, für den du 200, 500 Euro, 1000 Euro im Monat bezahlst, wo du sagst, ja, der ist es auch wert. Ist der schon da?
Der ist nicht da, aber sie entstehen, weil ich tatsächlich Mandanten habe, die dabei sind, der Rechtsabteilung zu helfen, werde ich mal so formulieren, indem einfache Prozesse automatisiert werden. Und KI-Agenten, die autonom handeln, die also eigene Wege zu einer Lösung finden und nicht einfach nur auf deinen Prompt antworten, die können immer mal zum Beispiel Überprüfung einfacher Inhalte, was Anwälte gemacht haben, oder Beantwortung einfacher Fragen.
Ja gut, also KI-Agent im Sinne von einer Reihe von Schritten. Was ich jetzt meinte, ist eher ein eigenes LLM. Also
du meinst ein eigenes Modell.
Ein eigenes Modell, das eben hundertprozentig ist, also in sich schon keine Fehler macht, also nicht ein normales Modell, das dem gefällige Texte schreibt, sondern ein Modell, das völlig anders programmiert ist und auf juristische Exaktheit achtet.
Die gibt es schon. Beziehungsweise das sind in der Regel auch Rapper. Also was man beobachten kann bei der juristischen Entwicklung, es gab sehr schnell spezialisierte Modelle, das sind aber in der Regel Modelle, die auf den Hauptmodellen basieren und entsprechend angepasst sind. Und wir erleben das bei Claude, bei Anthropic, die hinterlassen, wollte ich sagen. Nein, sie releasen, ich benutze mal das englische Wort, immer mehr Tools für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, die angepassten Software, die es vorher gab, übertrumpfen. Das heißt, wenn du so ein spezielles Tool entwickelst, musst du potenziell damit rechnen, dass Monate später die allgemeinen Tools...
Wird es wahrscheinlich von Claude kommen, ein solches System...
Ich würde sagen, ja, die Berechtigung für diese Systeme funktioniert nur dann, wenn du einen Datenschatz hast, meines Erachtens. Also es gibt zum Beispiel Beck, das ist ein großer Verlag in Deutschland, die haben die ganzen Urteile, Aufsätze und also einer der Verlage, aber ist der größte, und die arbeiten mit einem Anbieter zusammen und der bekommt Zugriff auf diesen Datenschatz. Claude hat diesen Zugriff nicht. Das ist der wesentliche Unterschied. Aber das ist, was wir früher gesagt haben als Rechtsanwältin und Rechtsanwält, bevor das Internet kam, das Herrschaftswissen. Und dieses Herrschaftswissen haben sie noch. Wenn die Tools aber zum Beispiel kostenlose Datenbanken auskennen und diese Halluzinationen in den Griff bekommen, dann können die ganz schnell dazu aufschließen. Das heißt, die Entwicklung eines eigenen Modells ist halt sehr aufwendig. Ich weiß nicht, ob es sich außerhalb wirklich sehr konkreter, spezialisierter Anwendungsfälle, wie ich denke da aber eher an so medizinische Bereiche oder etwas in der Art, ob es sich tatsächlich rechnet, ob das wirtschaftlich sinnvoll ist. Aber das ist eine Frage, die ich als Juristin kaum beantworten kann. Das ist dann häufig eine wirtschaftliche Frage. Ich erstelle Gutachten, in denen ich sage, was man machen muss, was möglich ist. Aber die wirtschaftliche Berechnung, das müssen die anderen Personen durchführen. Und in der Regel endet es dabei, dass sie sich für ein allgemeines Modell entscheiden. Es sei denn, es geht wirklich um Zugriff auf die ganzen Datenbanken. Dann entscheidet man sich für ein spezialisiertes Modell. Und die kosten dann tatsächlich ein paar hundert Euro, sehr, sehr viel Geld, wo sich viele fragen, lohnt sich das tatsächlich zu investieren, wenn ich sozusagen 95% auch günstiger bekomme.
Gut, aber Juristen mit ihrer profunden Erfahrung werden auf jeden Fall in Zukunft nach wie vor auch gebraucht. Also
ich denke, der Berufsstand wird sich auf jeden Fall verändern, wie sich Berufsstände immer verändert haben. Das gilt für uns nicht anders als für andere. Ich denke, dass die Fähigkeit, mit einer KI umzugehen, essentiell wird und man ohne nicht weiterkommt. Das ist so, als ob du manchen fragst, mit Mathematiker kannst du ohne Taschenrechner zurechtkommen. Natürlich kann er das, aber es dauert halt viel, viel länger und ist viel, viel teurer. Kein Diss an Mathematiker und Mathematiker, die können es auch so, aber es ist ein wesentlicher Bestandteil, der von Mandanten erwartet wird, und letztendlich arbeitet so für die Mandanten.
Thomas, herzlichen Dank.
Vielen herzlichen Dank.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.